Deutschlandfunk.
Ich habe sexuelle Gewalt und Belästigung sehr viel erlebt. Und ich hätte mir jemanden gewünscht früher, der mir sagt, du musst das nicht akzeptieren, weil mir wurde beigebracht, so ist das halt und man kann sowieso nichts ändern. Und ich möchte, dass meine Generation und die nächste und die alle weiteren das eben nicht so hinnehmen, sondern aufstehen und laut werden.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Gero Simone.
Hi Leute, vielleicht verfolgt ihr unseren Podcast schon länger, vielleicht seid ihr auch neu dabei. Wir freuen uns über alle, die zuhören, weil wir versuchen ja auch bei einer Stunde Liebe immer wieder über Themen zu sprechen, die oft eher so am Rand stattfinden. Sexuelle Selbstbestimmung, alle Arten von Kinks oder auch Beziehungen. Immer so mit dem Ziel zu zeigen, wie vielseitig Liebe, Beziehung und Sexualität eigentlich sein kann. Aber auch um Tabus abzubauen und Dinge sichtbar und normal zu machen. Weil erst dann kann sich ja gesellschaftlich was verändern. Baustellen gibt es ja noch genug. Und deswegen freue ich mich heute sehr über meine Gästin, weil sie hat genau das gleiche Ziel. Sie steht für sexuelle Selbstbestimmung, Aufklärung und Empowerment und hat darüber jetzt auch ein Buch geschrieben. Hallo Marie, aka Dr. Rambazamba.
Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr.
Sehr gerne.
Wird spannend heute.
Finde ich auch. Du bist 24 aus Köln und sagst auch, wir müssten eigentlich anders über Liebe, Beziehung und Sexualität sprechen, damit sich was ändern kann. Und du machst das auch sehr erfolgreich auf Social Media. Ja, du triffst da ja so ziemlich den Nerv der Leute, kann man sagen, oder?
Das hoffe ich. Ich habe ja immer das Gefühl, ich sage was öffentlich und das kommt bei den Leuten nicht unbedingt an. Aber dann höre ich von meinen Followern so ein Feedback wie, sie haben sich durch meinen Content das erste Mal getraut, beim Sex Nein zu sagen. Und dann denke ich mir, okay, vielleicht sollte ich mir doch mal auf die Schulter klopfen für meinen Content, weil dann erreiche ich ja anscheinend doch genau das, was ich möchte. Und das sind auch immer die schönsten Komplimente, die ich bekomme. Also ja, anhand des Feedbacks glaube ich und hoffe ich dann doch schon, dass
auf jeden Fall
meine Message auch ankommt.
Ja. Auf jeden Fall. Für alle, die deinen Content nicht kennen, wir hören mal kurz rein.
Wie wirst du beim Rambazamba selbstbewusster? Indem du dir bewusst machst, dass du beim Rambazamba nicht confident sein musst. Das ist super intim, das ist ein Safe Space und da darf man doch unsicher sein. Rambazamba ist das Letzte, wo du versuchen solltest, jemand zu sein, der du nicht bist.
Das erste Mal, wenn er Gegenstände wirft, zum Beispiel im Streit, machst du Schluss. Das erste Mal, wenn du sagst, du möchtest etwas nicht, vor allem beim Rambazamba und er macht es erneut, machst du Schluss.
Woran merkt man, wenn man als Frau kommt? Wenn man es vergleichen will, dann so, als müsstest du die ganze Zeit niesen. Okay, du musst übel niesen und es kommt nicht und irgendwann kommt es und dann ist es einfach, wow. So ein geiler Niesel.
Da musst du schon selber lachen.
Ja.
Aber ja, es ist ein guter Vergleich. Und Marie, du hast jetzt einfach seit 2020 angefangen und bei YouTube eine 500.000 Abonnentinnen gesammelt, bei Insta über 750.000 Follower und bei TikTok sogar über 1 Million Leute. Das sind echt eine Menge Follower. Was glaubst du selber, warum du da so erfolgreich bist?
Boah, ich glaube einfach, dass ich mit meinem Content so viele Menschen erreiche, weil unsere Gesellschaft nicht aufgeklärt genug ist, beziehungsweise es nicht den Raum für diese Aufklärung gibt und auch viele Leute ein Schamgefühl haben. Mhm. Und ich persönlich hatte noch nie ein Schamgefühl, über diese Themen zu reden. Und ich dachte auch ganz lange, es geht ganz vielen so, ne, dass man da einfach drüber redet, weil ich habe mit meinen Freundinnen auch über Sex und so weiter gesprochen. Und dann habe ich mich halt hingesetzt online, meine ersten Videos gemacht. Und ja, ich glaube, ich habe damit dann doch sehr, sehr viele Menschen erreicht und dann ein Safe Space für diese Themen.
Aber vielleicht bist du auch einfach, habe ich gedacht, für viele dann, klar, es ist Social Media, aber vom Feeling her vielleicht so wie eine beste Freundin, die einfach vielleicht sogar mehr über Sex weiß, als ich selber dann in dem Moment.
Genau, ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, gerade was jüngere Menschen angeht, dass ich da diese Rolle übernehme für die und auch gerne übernehme. Also ich versuche auch, wenn mir Follower privat von Problemen erzählen, da so zu helfen, wie ich kann.
Mhm. Deine Kanäle heißen alle so wie du, also Marie Joan, aber deine Fans nennen dich ja Dr. Rambazamba. Rambazamba ist dabei ein anderes Wort für Sex. Und damit wissen wir jetzt auch, was Bundeskanzler Friedrich Merz meinte, als er letztes Jahr die Wahl gewonnen hat.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauer. sein.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adenauerhaus sein, also in der Zentrale der CDU in Berlin. Hast du das mitbekommen, dass er das gesagt hat?
Also der sagt ja viel, wenn er taglang ist. Ne? Habe ich nicht mitbekommen.
Ah, ja, okay. Direkt Copyright-Klage.
Ja gut. Wer weiß, was da bei denen im Bundestag so abgeht. Ne?
Oder?
Also stille Wasser sind tief.
Ja. Müsste mal so eine undercover-investigative Reportage da machen. Aber ich sag mal so, ja. Wenn du könntest, was würdest du Kanzler Merz sagen, was ich noch ändern muss bei uns, so beim Thema Rambazamba?
Ich würde sagen, dass ich vor allem auf der Gesetzeslage Selbstbestimmung, was Frauen angeht, vieles ändern muss. Zum Beispiel ne, das Recht auf Abtreibung, das steht immer noch im Strafgesetzbuch, Paragraph 218, könnte man halt aus dem Strafgesetzbuch mal rausnehmen, weil da hätten Frauen halt deutlich mehr Selbstbestimmung, was das angeht, aber auch im, was das Thema Schule angeht, einfach, dass der Sexualkundeunterricht nicht so funktionell, dass es sich so darauf fokussiert, nur auf Fortpflanzung, sondern dass man viel mehr über Konsent spricht, also über die aktive Zustimmung zu Sex und dass Nein auch Nein bedeutet, da muss sich definitiv einiges ändern. Die Klitoris, die wurde ja jetzt auch erst vor kurzem das erste Mal vollständig in Schulbüchern abgebildet. Und da sehen wir halt, wie viel wir eigentlich noch machen müssen. Viele wissen ja auch gar nicht, was der Unterschied zwischen Vagina und Vulva ist. Und ja, da gibt es so viele Mythen auch, dass eine Vagina ausleiern kann und so weiter. Sehe ich immer wieder auf Social Media, was natürlich nicht der Fall ist. Und also wir haben noch einiges vor.
Ja, ist krass, ne? Also man könnte denken, hey, Moment mal, wir leben irgendwie in 2026 und wir haben irgendwie langsam mal alles erreicht, was so Aufklärung angeht. Ich meine, es ist ja wirklich kein neues Thema. Aber ja, klar, gerade was du sagst, fehlender Consent, auch das Thema Scham. Ich finde aber auch Thema Grenzen einhalten, so wie du gesagt hast, Nein heißt Nein und so. Das wird ja auch, ich weiß gar nicht, wie sehr das vermittelt wird, dann wirklich darauf selber zu achten und dass es auch okay ist, darauf zu achten.
Ja, bei uns damals im Bio-Unterricht bei Sexualkunde war das überhaupt kein Thema. Da haben wir wirklich nur über anatomische Aspekte gesprochen, wie man ein Kondom richtig über den Penis zieht. Aber Konsent, Klitoris, das war gar kein Thema.
Und ich meine, jetzt eben in dem Ausschnitt, das hat man das schon so ein bisschen gemerkt, dass es auch bei dir natürlich in die Richtung geht bei Social Media, war aber natürlich nur ein kleiner Ausschnitt. Welche Themen liegen dir sonst noch besonders am Herzen?
Alles, was Tabuisierung angeht. Also ich nehme kein Blatt vor den Mund. Ich habe also gefühlt kein Schamgefühl. Und ich rede über Verhütung, über Sexpraktiken, über Kinks, ne, auf Kinky-Partys gehen. Habe ich auch mal ein Video drüber gemacht. Das kam auch sehr gut an. Hatten sehr, sehr viele Menschen Interesse dran. Also, dass man auf so eine Party geht, wo es extra Räume für Sex gibt. Ich rede aber auch über meine eigenen biografischen Erfahrungen bezüglich meiner Eltern. Ich selber habe keinen Kontakt mehr zu meinen Eltern, darüber rede ich. Über mentale Gesundheit, genau, und auch sehr viel Aufklärung, vor allem eben an weibliche Zuschauer adressiert.
Ja. Du hast auch mal irgendwo gesagt, es geht auch um Dinge, die beim Rambazamba normal sind, aber über die niemand spricht, also eben Tabus, weil unsere Gesellschaft einen Stock in der Hintertür hat.
Richtig.
Was meinst du da so für Sachen, die beim Rambazamba normal sind, über die aber keiner spricht?
Also zum Beispiel, ich nenne das ja immer Vivi-Furze. Der Fachbegriff ist irgendwie Latus Vaginalis.
Ja, das klingt toll.
Ja, also das ist ja, wenn man Sex hat und dann wird halt manchmal, je nach Stellung, sehr viel Luft in die Vagina durch den Penis reingepumpt quasi. Und wenn die Vagina sich dann entspannt, kommt diese Luft wieder raus und dann macht die so ein Furzgeräusch. Und das ist ja kein richtiger Furz. Das ist ja nicht vergleichbar mit einem richtigen. Und ich weiß noch, ich war jung, ich hatte das erste Mal, ich wusste nicht, was das ist. Dann habe ich das einer Freundin erzählt und die war so, ja, das ist voll normal, das habe ich auch. Und genau, darüber rede ich zum Beispiel, das ist ein Tabuthema, da spricht man viel zu selten drüber.
Und das hilft halt total, wenn man dann merkt, ach, das ist jetzt irgendwie nichts, wofür ich mich schämen muss, sondern das ist eben ganz normal, ne?
Genau, richtig.
Und das erfährt man halt nur, wenn man mit anderen drüber redet.
Ja. Ja, genau so wie ich damals. Aber auch zum Beispiel, dass man plötzlich während dem Sex keine Lust mehr auf Sex hat. Und dass man dann eben es nicht dem Partner, der Partnerin zuliebe aushalten muss, weitermachen muss oder dass man trotz, also wenn man Schmerzen hat, dass man aufhören darf mit Sex, weil das war auch bei mir früher häufig so, dass ich mich nicht getraut habe, was zu sagen, weil ich dachte, ich möchte meinem Gegenüber gefallen und ach, das bisschen Schmerzen kann ich noch aushalten, aber ein vernünftiger Partner, Partnerin, der würde sofort aufhören. Für den wäre das selbstverständlich und dass man das so in die Welt bringt, dass das so sein sollte und dass man das sagen darf, dass man keine Lust mehr hat, das finde ich super wichtig und über sowas rede ich dann.
Voll gut. Ich meine, unseren Podcast, den gibt es jetzt schon was länger, da hören bestimmt schon einige Leute auch was länger zu und es kann natürlich sein, dass es jetzt für einige auch so ist, dass man so denkt, hey, aber das sind ja Basics, also so, ne, Grenzen einhalten, darauf achten, über Dinge sprechen, die eben beim Sex passieren, die aber eben normal sind. Wie sehr ist es aber für deine Follower so basic oder, also hast du das Gefühl, dass es für die dann schon nochmal wichtig ist und neu auch ist, das so zu hören dann?
Ja, auf jeden Fall. Also für mich persönlich waren viele Sachen auch normal, aber für viele junge Frauen vor allem ist es das nicht. Das lese ich immer wieder in meinen DMs, in meinen Kommentaren. Wie gesagt, also Follower kommen auf mich zu und sagen mir, dass sie sich das erste Mal dank meiner Videos beim Sex getraut haben, Nein zu sagen.
Boah, gut.
Und das heißt, vorher haben sie es immer ausgehalten und sich nicht getraut. Und das finde ich krass, weil dann fehlt ja auf der einen Seite vielleicht der Mut, aber auch der Schutzraum, also in einer Beziehung oder beim Sex mit einer Person das sagen zu dürfen und so. Und das muss ja auch nicht immer böswillig dann vom Gegenüber so sein. Das kann ja auch sein, dass halt Männer auch einfach unter einem extremen Leistungsdruck stehen und auch sich nicht trauen, Dinge anzusprechen, die sie belasten beim Sex und so weiter. Und ich glaube einfach, wenn wir mehr und mehr darüber reden, gerade für die jüngere Generation, können wir da auch eine Generation schaffen, die da selbstbestimmter wird, sowohl Männer und Frauen und alles, was dazwischen ist.
Total, weil auf seine eigenen Grenzen zu achten, ist ja das eine Ding, aber natürlich muss auch viel mehr darüber gesprochen werden, dass man auf die Grenzen des Gegenübers achtet. Und klar, wenn du jetzt sagst, da irgendwie stehen vielleicht junge Männer oder Männer also unter Leistungsdruck oder so und achten da irgendwie nicht drauf oder denken auch vielleicht durch, keine Ahnung, Pornos oder so, das muss halt so sein, ne? Dass dann aber eben vieles flöten geht, auch wegen Scham oder so, was dann für unangenehme Situationen sorgt. Ne?
Genau. Ja, also ich habe auch Männer in meinen Kommentaren und DMs, die mir zum Beispiel schreiben, dass sie sich so sehr dafür schämen, dass zum Beispiel ihr Penis beim Sex oder beim Vorspiel schlapp wird. Und dass sie dadurch extremen Leistungsdruck haben und dadurch noch weniger eine Erektion halten können durch diesen mentalen Druck. Und dann sage ich halt auch immer, ja, rede mit deiner Partnerin darüber oder deinem Partner. Mhm. Und so, also das Gegenüber sollte ja der letzte Mensch sein, der in so einem Fall dann irgendwie was Abfälliges sagt oder so. Und das, also es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Auch Verhütung und so, das sehe ich auch immer wieder. Also das ist krass und es fehlt einfach von allen Seiten, sowohl von der Schule, von den Eltern, als auch sich im Freundeskreis vielleicht zu trauen, darüber zu sprechen.
Jetzt haben wir schon einige Themen angesprochen, die sich gerne mal verändern dürften. Worauf achtest du denn so bei deinem Content, damit man das eben auch an die Leute kriegt?
Also ich versuche vor allem einfach aus meiner Erfahrung immer zu erzählen, aus meiner Perspektive. Also ich bin ja keine Ärztin oder Frauenärztin, ich bin Pädagogin, studierte. Genau das lasse ich manchmal ein bisschen mit einfließen. Und ich mache das ja aus meiner Wohnung heraus. Ne? Ich setze mich meistens hin, stelle mein Handy irgendwo hin und dann zum Beispiel schminke ich mich, während ich über Sex rede. Und ich glaube, das schafft so eine Nahbarkeit. Das ist anders, als wenn ich jetzt zum Beispiel mich mit einem weißen Kittel hinstellen würde und einer Brille und halt in einem klinisch weißen Zimmer darüber reden würde. Ich glaube, diese Art, dass es wirklich wie so vielleicht ein FaceTime-Call mit der besten Freundin ist oder so. Ne, dieses heimelige, wohlige, ich glaube, das hilft ganz vielen. Dass ich da so einen Zugang schaffen kann.
Und ich denke auch natürlich Humor, ne? Also du machst es ja auf eine sehr unterhaltsame, humorvolle Weise. Du machst auch Sketche natürlich oder nimmst Sachen so aufs Korn, überspitzt das und so, triffst da wirklich einen sehr, sehr coolen Ton und hast ja eben auch, und das merkt man eben an dieser humorvollen Art, dann auch so ein eigenes Wörterbuch quasi, weil natürlich immer die Gefahr so mit im Raum schwebt, zensiert zu werden vom Algorithmus, wenn man so Wörter sagt wie Sex oder Vulva oder Vagina, ne? Also Sex haben wir schon gesagt, ist bei dir Rambazamba. Dann hast du noch Vivi.
Genau.
Ist Vulva Vagina, ne? Und was ich sehr schön umschrieben fand, der Brudi ist gefallen.
Ja, genau.
Erektionsstörung. Also
genau, der Penis ist halt schlaff geworden. Ja. Oder ich glaube, manchmal sage ich das auch, wenn die Erektion, die Ejakulation passiert ist, dann habe ich das auch schon mal gesagt. Der Brudi ist gefallen. Ja, Penis heißt entweder Brudi oder Lörres.
Lörres finde ich auch so ein cooles Wort eigentlich. Dann gibt es noch natürlich deine Fans, die nennen sich selber die geile Söckchenarmee. O steht für Orgasmus, ne?
Ja.
Und Enchiladas für Brüste.
Genau, bei Brüsten bin ich immer sehr kreativ. Enchiladas, Kirschen, nehme ich auf Kirschen, weil man diesen Emoji auch gut auf Social Media, also den Kirschen-Emoji verwenden kann, damit es Leute verstehen.
Das Einzige, was ich nicht gerafft habe, ist Soldaten. Also steht das jetzt für Eier oder für Sperma, habe ich mich gefragt.
Das steht für Sperma.
Ah, okay, gut.
Also seine Soldaten, die Spermien sind ja wie so kleine Soldaten, die dann rasen und von der Eizelle angezogen werden. Ne?
An die Front.
Genau, irgendwie habe ich es mir so vorgestellt. Okay. Und dann bin ich da so drauf gekommen. Für Eier sage ich Glocken oder Nüsse.
Okay. Und haben wir noch irgendwas vergessen, was wichtig ist im Wörterbuch?
Also Analverkehr, Rambazamba durch die Hintertür.
Ah ja. Mhm.
Und Masturbation heißt bei mir Solo Rambazamba.
Ah ja, okay. Ja, und ich finde, also vor allem an so Sachen wie der Brudi ist gefallen oder so, ne? Ich finde ja, durch diese humorvolle Sache fällt es einem natürlich viel einfacher, dann darüber zu reden, als wenn man sagt, ich habe eine Erektionsstörung. Natürlich sage ich dann lieber, ja, sorry, mein Brudi ist gefallen. So, es klingt ja irgendwie viel lockerer, weißt du?
Ja, genau. Also das ist aber auch meine Art. Also ich habe schon, das weiß ich, meine Mutter, die hat auch immer sich darüber lustig gemacht, so was für Wörter ich mir manchmal ausdenke und so. Die fand das immer ganz toll. Und ich weiß auch nicht. Also ich denke mir das einfach aus. Das meiste fällt mir unter der Dusche ein.
Ah, sehr gut. Ja, das ist dann so ein Ort ohne Handy und so, wo man ein bisschen der Kopf mal aktiv wird, ne? Wo man sonst nachdenken kommt. Du hast ja eben auch schon gesagt, dass du auch echt oft positive Reaktionen hast. Also dieses Beispiel von dem einen Mädchen, was gesagt hat, ey, also ich habe wirklich wegen deinen Videos das erstmal auch Nein sagen können beim Sex, beim Rambazamba. Du hast auch mal gesagt, manche fangen sogar an zu weinen, wenn sie dich sehen, weil denen dein Content so viel gibt. An welche Situationen erinnerst du dich da besonders?
Unterschiedlich. Also das kommt überall vor. Emotionen haben kein Limit. Also auf Festivals kam das vor, wo ich dann einfach privat war und dann haben mich Follower erkannt und haben die geweint. Das war auch mal auf dem CSD, da war ich auf dem Wagen und dann haben in der Menge ganz viele, die da unten standen, haben geweint.
Ach krass.
Und ja, ich kam mir auch ein bisschen komisch vor, weil ich war so erhöht auf so einem CSD-Truck und dann waren da unten so Menschen, die mir zujubeln und weinen. Ich wäre am liebsten runtergegangen von diesen Wagen und hätte die umarmt und alles. Ja, genau.
Aber hat dir auch mal jemand gesagt, warum er da so ein paar Tränen verdrücken musste dann?
Ja, weil ich denen so viel Confidence gebe und so Selbstbestimmung vermittle und die sonst niemanden hatten, der das bei denen so gemacht hat. Und viele sagen mir auch, ich bin ein Safe Space für sie. Also das ist halt auch wirklich krass. Also was Follower mir einfach schreiben, also deren erste Nachricht an mich ist dann wirklich etwas super Intimes, Privates, wo die einen Rat zu haben wollen. Und dann auch ganz oft, ja, ich habe noch nie mit jemandem darüber gesprochen, aber bei dir habe ich das Gefühl, ich kann das ansprechen. Und ich finde das krass. Also das hätte ich auch niemals erwartet, dass ich mit meinem Content sowas schaffe. Mhm.
Und jetzt gehst du ja noch einen Schritt weiter. Du hast ein Buch geschrieben, das ist jetzt Anfang April erschienen. Es heißt Fatherless Behavior for Beginners, Sex, Lust, Empowerment, der Guide für mehr Aufklärung und Selbstbestimmung im Bett und anderswo. Ich finde vor allem den Titel interessant, denn da hast du dir ja bestimmt die meisten Gedanken auch zugemacht. Warum hast du den gewählt? Also vaterloses Verhalten für Anfänger.
Also ich werde und wurde seit Beginn meiner Videos immer als vaterlos bezeichnet oder dass mein Content ja vaterloses Verhalten wäre. Und das ist ja eine Abwertung für Frauen, die zum Beispiel viel über Sexualität reden, sich selbstbestimmt zeigen. Mhm. Ne, nach dem Motto, der Vater ist nicht da. Und ich finde die Beleidigung absurd, weil man versucht damit eine Frau zu beleidigen, aber man sagt ja, die Frau ist so, weil der Vater abwesend war oder ist. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ja eine Kritik an den Vater und trotzdem wird es an Frauen gerichtet. Und ich dachte mir einfach so, mein Gott, ja, dann nehme ich halt diese Beleidigung und reclaime das Ganze und zeige auch, dass das keine Beleidigung ist. Also eine Frau wird ja nicht über ihren Vater definiert. Also in welchem Jahrhundert leben wir denn?
Ja, ja,
im
voll.
Mittelalter? So,
und es klingt halt auch so, als wäre, also es klingt so, als wenn der Vater dann da wäre, dass du dich ja dann gar nicht so sexuell frei verhalten könntest, weil der würde ja dann darauf aufpassen, eben wie im Mittelalter.
Richtig. Ja, und das ist ja absolut veraltet. Mhm. Und deshalb habe ich mir diesen Titel dafür ausgedacht und auch gewählt. Ich hatte auch mal vor 2 Jahren auf Instagram ein Shooting gepostet. Da hatte ich ein Buch selber.
Das habe ich gesehen. Das habe ich gesehen. Ja. Und ich dachte so, Moment mal, also ist das jetzt, du bist ja die Taylor Swift des Rambazamba so mit den ganzen Easter Eggs schon Jahre vorher oder was?
Genau, das hatte ich mir nämlich auch ausgedacht. Und ich dachte mir, ist eine coole Requisite für ein Shooting. Mhm. Und dann wurde ich halt vom Verlag angefragt, ob ich denn ein Buch schreiben will. Und dann habe ich sofort gesagt, ja, und das soll Fatherless Behavior for Beginners heißen.
Ah,
und die waren dann auch direkt begeistert.
Ja.
Und so kam das.
Aber es hat ja auch einen wahren Kern bei dir, weil du hast ja eben gesagt, du bist auch aktuell ohne Kontakt mit deinen Eltern. Dein Vater war auch nicht wirklich anwesend in deiner Kindheit. Hat auch Grenzen überschritten. Wo ist da quasi nochmal so dann der Bezug zu deinem echten Leben dann bei dem Titel und dem Buch?
Ja, also ich würde mich selber nicht wirklich als vaterlos bezeichnen, weil mein Vater war halt emotional abwesend. Mhm. Und zu ihm habe ich auch ein deutlich besseres Verhältnis als zu meiner Mutter. Also zu meinem Vater habe ich mittlerweile auch wieder sporadisch ab und zu Kontakt, dass man sich Karten schickt oder schreibt.
Okay. Mhm.
Genau, aber ich habe halt, also meine Mutter war alleinerziehend und ich habe halt sehr früh gemerkt, was es bedeutet, als alleinerziehende Mutter in dieser Welt zu leben. Also ich habe sehr viel Stress mitbekommen und mein Vater, ja, der war wie gesagt emotional nicht wirklich da für mich. Und ich habe dann auch bei anderen Familien halt gesehen, wie die Väter da agieren und wie schön das ist. Und ja, es hat halt oft etwas gefehlt sozusagen in meinem Leben. Und das war nicht immer leicht. Und diesen Aspekt, über den rede ich auch in meinem Buch. Nichtsdestotrotz sollte man mich versuchen zu beleidigen, indem man sagt, ich bin vaterlos.
Ja, 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 klar.
Genau. Also ich glaube auch, mein Vater, der unterstützt auch das, was ich auf Social Media mache. Also der hat nicht so viel Ahnung davon, weil der ist was älter. Aber also der unterstützt mich da schon sehr und der ist stolz auf mich.
Ja, ja. Was hat der zum Titel gesagt?
Ich darüber habe ich mit ihm noch nicht gesprochen, aber ich glaube, der findet es allgemein gut, wie ich mir nicht den Mund verbieten lasse. Das hat er schon oft erwähnt und ja, genau.
Schön. Und sag mal, als du das Buch geschrieben hast, welche Message hattest du da vor allem so im Kopf?
Also ich wollte vor allem mit dem Buch fast jede Generation erreichen. Also ich habe mich bemüht, dass es für jede Generation ansprechend ist, sowohl für Jüngere als auch für Ältere. Und dass ich Tabuthemen breche und vor allem auch Themen insofern ausführe, wie ich das auf Social Media nicht kann, aufgrund eben der Richtlinien. Also in meinem Buch gehe ich halt sehr detailliert auf gewisse Sexpraktiken ein. Ich gebe ja sehr, sehr detaillierte Tipps und alles. Also quasi das, was ich auch online immer sagen wollte, aber nicht konnte, kann ich jetzt in diesem Buch tun.
Ah, das ist spannend. Ja klar, weil bei Social Media, also begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, alle konkurrieren miteinander, plus noch mögliche Zensur durchs Algorithmen und so. Da kannst du natürlich so ein bisschen an der Oberfläche kratzen und für Themen aufmerksam machen und dann halt hoffen, dass sich die Leute damit nochmal intensiver so beschäftigen. Und im Buch kannst du dann jetzt so ein Deep Dive machen quasi, ne?
Richtig, genau. Da kann ich einfach jedes Wort in den Mund nehmen, ohne dass ich Angst haben muss, es wird gesperrt.
Ja, voll. Und was ist so dein Gefühl, sag ich mal, wenn jetzt jemand das Buch liest, fängt an zu lesen, was verändert sich vielleicht bei der Person, wenn sie dann das Buch fertig gelesen hat?
Also ich hoffe und wünsche mir, dass Menschen, die mein Buch lesen, selbstbestimmter dann da rausgehen und sich auch vielleicht, wenn es nur was Kleines ist, für sich selber was mitnehmen können. Ne? Ob es jetzt sowas ist wie, ich probiere mal diese Sexpraktik aus oder eben, dass Menschen sich gehört fühlen, weil ich auch in dem Buch halt über sehr, sehr traumatische Erfahrungen rede, die ich selber erlebt habe. Mhm. Also von sexueller Gewalt über Essstörungen und Depression. Und dass Menschen sich gehört, gesehen fühlen und dass mein Buch auch Menschen Hoffnung gibt, dass man trotz solcher Schicksalsschläge weitermachen kann.
Ich habe mich gefragt, gerade wo du es auch erwähnt hast mit der sexuellen Gewalt, die du erlebt hast. Es gab eine Vergewaltigung mit 17, die du auch schon öffentlich gemacht hast. Es gab auch vor allem bei deiner Mutter Grenzüberschreitungen. Und du hast ja immer auch diese Message, vor allem, wenn man es runterbricht, Nein heißt Nein, achte auf deine Grenzen und steh dafür ein. Ich habe so überlegt, musst du mal sagen, ob es stimmt, versuchst du vielleicht so mit deiner Arbeit zu verhindern, dass andere Mädchen und Frauen genau solche Erfahrungen machen müssen, wie du sie gemacht hast?
Ja, also das Problem bei der Sache ist halt, dass man sexuelle Übergriffe als Frau eigentlich nicht verhindern kann, weil Schuld ist nicht das Opfer, Schuld ist der Täter. Aber ich möchte zumindest Frauen ermutigen, laut zu werden. Also wenn sie auf der Straße gecatcalled werden, dass sie mit dem Finger auf die Person zeigen, wenn es eben gerade möglich ist und sagen, der Mann da hat gerade das und das zu mir gesagt oder der Mann verfolgt mich. Dass Frauen sich trauen, falls sie sexuelle Übergriffe erleben, zu Bezugspersonen hinzugehen, darüber zu sprechen. Dass man auch in einer Partnerschaft sich traut, Grenzen zu setzen. Das ist mir wichtig. Also, dass ich vor allem Frauen, aber natürlich auch alle Menschen dazu ermutige, für sich einzustehen. Weil ja, ich habe sexuelle Gewalt und Belästigung sehr viel erlebt. Und ich hätte mir jemanden gewünscht früher, der mir sagt, du musst das nicht akzeptieren. Weil mir wurde beigebracht, so ist das halt und man kann sowieso nichts ändern. Und ich möchte, dass meine Generation und die nächste und die alle weiteren das eben nicht so hinnehmen, sondern aufstehen und laut werden.
Und du bist eine davon, die es macht und die ganz vorne steht. Marie, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Gerade ein Buch erschienen von Marie-Joanne, Fatherless Behavior for Beginners. Es geht um Sex, Lust und Empowerment. Und wenn ihr sie bei Social Media sehen wollt, dann seht ihr sie auch unter ihrem Namen Marie-Joanne oder auch natürlich besser bekannt hier und da als Dr. Rambazamba. Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Buch und vielen, vielen Dank, dass wir sprechen konnten. Fand ich sehr wertvoll.
Ja, vielen lieben Dank. Hat auch sehr viel Spaß gemacht. Danke, dass ich hier sein durfte.
Wir merken, auch in 2026 ist Aufklärung noch nötig. Und zwar auch bei queeren Beziehungen. Weil viele Paare machen leider auch heute noch die Erfahrung, dass ihre Beziehung nicht von allen als selbstverständlich wahrgenommen wird. Dass Blicke hängen bleiben, dass Unsicherheit mitschwingt. Für Milan und seinen Mann ist genau das Alltag. Sie sind verheiratet, sie lieben sich und trotzdem überlegen sie, wie viel davon sie in der Öffentlichkeit zeigen wollen. Im Liebestagebuch spricht Milan heute auch davon, warum es immer noch mehr Aufklärung braucht, damit Liebe einfach Liebe sein kann.
Ich war neulich mit meinem Mann spazieren und man merkte, man guckte sich so an und wir merkten beide so, wir überlegen, nehmen wir uns das an die Hand oder laufen wir einfach weiter nebeneinander entlang und Mein Mann sagte dann relativ schnell, oh nee, habe ich irgendwie gerade nicht so das Empfinden nach. Und wir haben das dann irgendwann später nochmal besprochen, weil er es von sich aus angesprochen hatte, weil er mir nochmal rückversichern wollte, es hatte nichts mit mir zu tun, sondern er hat für sich einfach so festgestellt, wir haben noch nie besonders viel Händchen gehalten oder jetzt sind auch nie, ich sag mal, groß nah in der Öffentlichkeit. Aber er merkt doch jedes Mal, auch wenn die Reaktion, und da haben wir wirklich beide auch Glück gehabt, wenn wir dann und mal irgendwie einen Kuss ausgetauscht haben oder Händchen gehalten haben, nie negativ sind, man fällt einfach immer auf. Und ich muss leider sagen, ich kann es total nachvollziehen, weil ich es auch bei mir selber sehe. Bei mir, also wenn ich mal ein queeres Paar irgendwo in der Öffentlichkeit sehe, dann sehe ich auch hin. Also jetzt nicht irgendwie, dass ich den Leuten irgendwie nachstelle oder irgendwas, aber es fällt auch mir auf und ich versuche das dann meistens irgendwie positiv mit einem Lächeln oder so zu quittieren. Aber es ist echt ein Unterschied, den man leider einfach nicht wegreden kann. Und es ist halt irgendwie, haben wir gemerkt, dann doch für uns echt unangenehm, wenn man in der Öffentlichkeit andauernd auffällt, weil wir jetzt sonst, also glaube ich, in der Öffentlichkeit vergleichsweise wenig auffallen, wenn wir nebeneinander laufen, auch wahrscheinlich in dem Sinne, dass wir nicht als Paar unbedingt gelesen werden, sondern wir könnten auch zwei Freunde oder Geschwister sein, die nebeneinander laufen. Aber das finde ich irgendwie immer schade und auch, es gibt ja immer so Leute, die sagen, ach, das ist doch alles normal geworden und muss man sich da überhaupt noch so Gedanken darüber machen, aber ich glaube, ganz viele unterschätzen einfach diesen Effekt, dass wenn man eben zu einer Minderheit gehört, dass man dann einfach auffällt. Und das kann man den Leuten ganz, ganz schwer beschreiben. Da hatte ich auch am Wochenende erst wieder noch eine Debatte drüber, wo ich sagte, nee, es ist nicht so, dass die Leute einem das negativ auslegen. Überhaupt nicht. Und da können die Leute auch nichts für, weil natürlich, was man nicht so oft sieht, da hat man vielleicht ein gesteigertes Interesse für. Aber für einen selbst ist es einfach unangenehm, wenn man wirklich, ja, ich sag mal, entspannt oder ja auch gedankenverloren spazieren gehen will und die ganze Zeit merkt, irgendwie, es liegen Augen auf einem. Und es ist eigentlich schade, weil ich finde, so Händchen halten, das ist ja schon was Verbindendes. Aber ich glaube, wir werden es für uns zumindest in der aktuellen Lage und ich meine auch mit der sich dann doch zuspitzenden Lage, man weiß ja nicht, die Übergriffe werden ja auf jeden Fall wieder normaler und auch irgendwie ja auch gefühlt tolerierter, werden wir es auf jeden Fall nicht machen. Und das ärgert mich dann doch immer, wenn Leute es nicht so richtig verstehen, dass das alles dann doch klar auf dem Papier und vielleicht sogar auch rechtlich normalisiert ist, aber dass die Realität, wie es sich für die Menschen im Alltag anfühlt, einfach anders ist. Also ich weiß nicht, ich hatte ja einmal die Story erzählt, da sind wir doch in diesen Fetischclub nach Köln gefahren, auch mit dem ÖPNV. Und das war zum Beispiel vollkommen fein. Also da war es auch in der Bahn, die war zwar voll, aber das war super entspannt mit den Menschen. Da habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht. Aber ich glaube, da ist es tatsächlich, desto voller es ist, desto wohler, zumindest fühle ich mich eigentlich immer, wenn es irgendwo leer ist und du nur so zwei, drei Leute hast. Das ist halt immer blöd. Und ich fahre auch echt viel ÖPNV, auch nachts, aber da habe ich echt Glück gehabt bisher. Aber da weiß man es natürlich auch nicht, habe ich Glück gehabt, einfach weil die Menschen fein sind mit allem oder habe ich Glück gehabt, weil ich eben auch wenig Angriffsfläche biete. Den Leuten fällt es auf, also die bewerten es meistens wahrscheinlich gar nicht, vielleicht einige dann doch, aber du hast so Augen auf dir und das ist wirklich, also ich glaube, das kann man auch nicht abschreiben, weil das merkt man einfach. Also merkst ja, wenn du nicht beobachtet wirst, aber wenn du irgendwie ja im, also wenn du irgendwie Aufmerksamkeit erregst, ne?
Danke für dieses Liebestagebuch und Leute, ich bin total gespannt, was ihr so über diese Folge denkt mit Marie aka Dr. Rambazamba. Habt ihr auch so das Gefühl, dass wir echt gesellschaftlich noch viel machen müssen? Ich denke ja. Welche Themen wären das so für euch? Könnt ihr mir gerne mal rüberschicken an liebe@deutschlandfunknova.de oder wenn ihr andere Gedanken habt, Ideen, Anregungen, dann auch wie immer gerne her damit. Ihr könnt auch sonst Themen vorschlagen, die wir hier mal machen sollen in einer Stunde Liebe. Alles geht, nix muss. liebe@deutschlandfunknova.de. Danke euch fürs Zuhören. Ich bin Gero Simone. Macht's gut und habt euch lieb.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.